SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Sanitäre und Schreiner, steht auf, sagen die Gewerkschaften.
Wir müssen mit den Leuten mehr Aktivität entwickeln, teilweise vielleicht auf die Straße gehen, um zu zeigen, Lohnerhöhungen, die sind nötig.
Denn diesen Branchen drohe eine Lohn-Nullrunde. Vorsicht, sie werden verfolgt. Wie Unternehmen Smartphones für den Konsumentenfang brauchen und was sie dagegen tun können. Asbestopfer in der Schweiz bekommen eine Entschädigung. Am runden Tisch gibt es eine Einigung. Wir erklären. Und «Rire, c'est bon pour la santé». Lachen ist gut für die Gesundheit. Die legendäre Rede des Bundespräsidenten.
Das Filmchen ist um die Welt und dort im Weissen Haus bin ich empfangen worden, indem er gesagt hat «I know you». Und ich konnte zur Antwort geben «I know you too». Also das war ein Joke, der die Türen geöffnet hat. Und wenn es letztlich das ist, dann kann ich sogar damit leben.
Der Rückblick aufs Präsidialjahr mit Johann Schneider-Ammann im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Die Krankenkassenprämien steigen wieder, Benzin und Heizöl sollen laut Prognosen teurer werden und auch die Preise für Nahrungsmittel dürften steigen. Darum haben die Gewerkschaften für nächstes Jahr 1 bis 1,5% mehr Lohn gefordert. Jetzt aber zeigt sich, bei den Verhandlungen ist nicht viel herausgekommen. Genauer gesagt, ausgerechnet, wer bereits mehr hat, soll noch mehr bekommen. Wirtschaftsredaktor Andi Löscher.
Während Unternehmen aus der Pharmaindustrie ihrem Personal nächstes Jahr im Schnitt fast 1% mehr Lohn auszahlen, sieht es in anderen Wirtschaftszweigen weniger rosig aus. SINA-Präsident Arno Kerst.
Die Arbeitnehmenden in den Karosserien oder in der Möbelindustrie, die kriegen nicht nur nichts nächstes Jahr, sondern haben das schon zum dritten Mal nicht bekommen. Oder auch im Metallbau sind es seit 2 Jahren keine Lohnerhöhungen. Im Baugewerbe steht es noch aus, auch dort haben wir seit 2 Jahren keine Lohnerhöhungen.
Der Blick in die Statistik zeigt, dass sich tatsächlich eine Lohnschere auftut. Angestellte in der Pharmaindustrie, Bankpersonal, Versicherungsleute und Informatiker etwa haben in den letzten 5 Jahren deutlich großzügigere Lohnerhöhungen erhalten als Chauffeure, das Pflegepersonal und die Bürzer auf dem Bau. Zu den Gründen, warum es in einigen Betrieben kaum Lohnerhöhungen gab, sagt Gabriel Fischer vom Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse.
Das hat auch mit der wirtschaftlichen Situation zu tun. Das ist selbstverständlich. Da ist der Spielraum kleiner als in der Pharmabranche. Da müssen wir nicht darüber diskutieren. Aber dennoch stellen wir eine Zurückhaltung in der Lohnentwicklung fest. Aus unserer Sicht auch in Bezug auf den Fachkräftemangel natürlich bis zu einem gewissen Grad ein Eigentor.
Denn Betriebe, die sich knauserig bei den Löhnen geben, seien für Angestellte, insbesondere für Fachkräfte, nicht attraktiv. Zufrieden stellen die Gewerkschafter darum fest, dass man das im Gesundheitswesen jetzt offenbar erkannt hat. Mit vielen Spitälern habe man Lohnerhöhungen von 0,5 bis zu 1% aushandeln können, nach einer mehrjährigen Durststrecke. Ärgerlich dagegen sei die Baubranche, die seit Jahren boome, lohntechnisch aber nicht viel gegangen sei. Daniel Lampart, Ökonom beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund SGB, gibt sich kämpferisch.
Wir müssen mit den Leuten, mit den Schreinern, den Sanitären, den Elektrikern zusammen mehr Aktivität entwickeln, teilweise vielleicht auf die Straße gehen, um zu zeigen, Lohnerhöhungen, die sind nötig.
Der Arbeitgeberverband beurteilt die Situation anders. Unternehmen täten, was möglich sei. Und gerade dort, wo die wirtschaftliche Situation angespannt sei, gäbe es andere Prioritäten, sagt Direktor Roland Müller.
Es ist ja auch so, dass die Unternehmen primär die Arbeitsplätze auch sicherstellen wollen. Und da trägt natürlich das mit dazu bei, dass man in den Lohnentwicklungen nicht übertreibt.
Sprich halt auch eine weitere Nullrunde durchzieht. Außerdem sei es nicht nur der Lohn, der einen Beruf attraktiv mache. Weiterbildungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle seien ebenso wichtig. Noch sind nicht alle Lohnverhandlungen abgeschlossen. Besonders im Fokus steht dieses Jahr die Baubranche. Sollten die erhofften Lohnerhöhungen ausbleiben, droht ein Aufstand der Gewerkschaften.
Andi Löscher. Und damit zu den weiteren Meldungen in der Übersicht mit Thomas Fuchs.
In Syrien haben seit dem frühen Morgen rund 4.500 Personen den Ostteil der Stadt Aleppo verlassen können. Mindestens 50 Busse seien im Einsatz gewesen, meldeten die UNO und die Rebellen nahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Großbritannien. Voraussetzung für die Evakuierung Ost-Aleppos war, dass auch aus den schiitischen Ortschaften Fua und Kafria Verwundete und Zivilisten weggebracht werden. Nach Angaben der Beobachtungsstelle und von Rebellen wurden bisher etwa 500 Personen in 10 Bussen aus den beiden Orten wegtransportiert. Asbestopfer in der Schweiz sollen finanziell und psychologisch unterstützt werden. Das ist die Meinung des Runden Tisches, den Gesundheitsminister Alain Berset letztes Jahr ins Leben gerufen hat. Aus einem Fonds soll Geld an Personen gehen, die seit 2006 wegen Asbestfasern an einem bösartigen Tumor im Bauch- und Brustfellbereich erkrankt sind. Wer Geld erhält, soll im Gegenzug darauf verzichten, zivilrechtliche Forderungen geltend zu machen. Nach Angaben des Departements Berset dürften für den Fonds bis 2025 rund 100 Millionen Franken benötigt werden. Die asbestverarbeitende Branche und Versicherungen haben bereits 30 Millionen Franken zugesichert. Das Kernkraftwerk Leibstadt könnte bald wieder Strom produzieren. Nachdem im Spätsommer bei einigen Brennelementen Oxidationen festgestellt wurden, seien die Inspektionen und Reparaturen nun abgeschlossen, teilen die AKW-Betreiber mit. Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI entscheidet nun, ob und wann das Kernkraftwerk Leibstadt wieder in Betrieb gehen kann. Gut 265.000 Personen haben im letzten Jahr in der Schweiz Sozialhilfe bezogen. Gemäss der Statistik des Bundes wurden damit 3,2% der Wohnbevölkerung mit einer Sozialhilfeleistung unterstützt. Diese Quote hat sich seit 2013 nicht verändert. Das größte Sozialhilferisiko weisen laut der Statistik Ausländerinnen und Ausländer, geschiedene Personen sowie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren auf. Für eine leistungsfähige Wirtschaft und Gesellschaft brauche die Schweiz eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur. Mit diesem Argument hat das überparteiliche Komitee «Ja zum NAF» den Abstimmungskampf eröffnet. Mit dem Nationalstraßen- und Agglomerationsverkehrsfonds NAF könnten Betrieb, Unterhalt und Ausbau der Straßen nachhaltig finanziert werden, so das Komitee. Alle Regionen der Schweiz würden mit dem Fonds besser erschlossen. Im Ja-Komitee sind Parlamentarier aller grossen Parteien vertreten. Offiziell die Nein-Parole beschlossen haben die SP und die Grünen. Über die Schaffung des Fonds wird am 12. Februar abgestimmt. Das Wetter. Im Norden scheint heute teilweise die Sonne. Morgen liegt im Flachland gebietsweise Hochnebel. Sonst ist es zeitweise sonnig, mit Wolkenfeldern. Die Temperaturen erreichen 3 Grad, in den Föhngebieten gibt es 8 Grad. Im Süden ist es meist bewölkt und gelegentlich nass, bei 5 Grad.
Haben Sie Ihr Handy jetzt eingeschaltet? Vielleicht ist auch die WLAN-Funktion aktiviert. Und falls Sie es nicht ausdrücklich so eingestellt haben, dann ist auch Ihr Standort bekannt. Dann werden Sie möglicherweise verfolgt, auf Schritt und Tritt. Die Kioskbetreiberin Valora zum Beispiel nützt dies aus und verfolgt Sie, wenn Sie eine Zeitung oder ein Gipfeli kaufen gehen, um zu sehen, wo Sie als nächstes hingehen. Vorerst versuchsweise im Hauptbahnhof Zürich. Jürg Tschirn von der Digitalredaktion. Valora ist wahrscheinlich kein Einzelfall, oder?
Also in der Schweiz ist mir jetzt die Kaufhauskette Manor bekannt, die einen entsprechenden Versuch durchgeführt hat. Der ist allerdings abgeschlossen. Sonst kenne ich eigentlich keine Schweizer Händler, die so ein System benutzen. Anders sieht es aus, wenn man das Online-Shopping anschaut. Da ist es eigentlich gang und gäbe, dass Händler sogenannte Cookies setzen, mit denen sie genau verfolgen können, von welcher Seite her wir kommen, wohin wir nachher gehen. Und eben dieses sogenannte WLAN-Tracking, das Valora jetzt betreibt, das ist eigentlich die Übertragung dieses Prinzips in die echte Welt.
Wie lassen sich eigentlich solche Bewegungsdaten für Firmenzwecke genau nutzen?
Es geht darum, Bewegungsprofile zu erstellen, also eben zu wissen, wer woher kommt, wohin er geht, wie lange er sich an einem bestimmten Ort aufgehalten hat, also eigentlich so ein bisschen das Kaufverhalten der Kunden zu erfassen. Im Kaufhaus kann das dann dazu dienen, einen Laden genau so zu gestalten, dass eben der Fluss der Kunden optimal gesteuert wird. Im Bahnhof kann es zum Beispiel darum gehen zu wissen, ob jemand, der sich einen Kaffee kauft, nachher auch noch eine Zeitung kauft. Das ist für die Valora möglich, weil sie im Hauptbahnhof Zürich mehrere Geschäfte betreibt, nicht nur Kioske, sondern eben auch Brezel- oder auch Kaffeeverkäufer.
Inwiefern unterscheidet sich dieses Vorgehen von früher, als man einfach mehr über die Kunden erfahren wollte?
Es ist nicht grundsätzlich etwas anderes, aber es ist mit viel weniger Aufwand machbar und es ist eben viel umfassender und auch ohne, dass der Kunde es eben überhaupt merkt. Ich glaube, das ist der Hauptunterschied. Früher, wenn man einen Fragebogen zum Beispiel ausfüllen musste, woher man in einen gekommen ist, wohin man nachher geht, dann hat man das ja unmittelbar mitbekommen.
Nach Anfrage bei Valora heißt es, diese Bewegungsdaten würden anonymisiert, niemand werde mit der Rufnummer erkannt. Ist das jetzt wirklich beruhigend?
Da muss ich vielleicht zuerst schnell erklären, wie das Ganze technisch läuft. Ein Smartphone, das nach einem WLAN-Netz sucht, das sendet seine sogenannte MAC-Adresse aus. Das ist ein einzigartiger Zahlen- und Buchstabencode, der das Gerät genau identifizieren kann. Hinter diesem Zahlen- und Buchstabencode steht aber kein Name. Also wer die MAC-Adresse kennt, der weiß noch nicht, wer ich bin. Er könnte das theoretisch mit anderen Daten kombinieren, zum Beispiel mit den Bildern einer Überwachungskamera. Dann könnte man dieser MAC-Adresse auch ein Gesicht zuordnen. Es gibt Firmen in den USA, die das zum Teil machen. Auch die Firma, die für Valora arbeitet, bietet das an. Ich habe aber nicht gehört, dass das in der Schweiz der Fall ist. Also von dem her, ja, es ist eigentlich anonym.
Was kann der Konsument dagegen tun? Muss man einfach das Handy abschalten oder gibt es auch andere Möglichkeiten?
Das Handy ausschalten sollte sicher helfen. Es gibt eigentlich auch die Möglichkeit, die WLAN-Funktion zu deaktivieren, immer wenn man das Gefühl hat, dass man ebenso verfolgt werden könnte. Ich habe auch gehört, dass das bei neueren Geräten nicht immer nutzt, dass die trotzdem noch die MAC-Adresse zum Teil senden. Also wer ganz, ganz sicher gehen will, dass er nicht verfolgt wird, der muss wohl sein Smartphone beim Einkaufen zu Hause lassen.
Danke für die Informationen, Jürg Tschirn. Und so geht es hier im Rendezvous weiter. Das Land ist im Krieg, die Wirtschaft ächzt unter Oligarchen und einer davon hat eben die größte Bank des Landes beinahe in den Ruin geritten.
Man sieht kein Ende, man sieht kein Licht am Ende des Tunnels.
Der Blick aus Kiew auf die gebeutelte Ukraine. Afrikaner sind gut zum Geschäftemachen, aber das ist es dann auch schon. So sieht Rassismus in China aus. Zuerst aber zu den Asbestopfern, denen geholfen werden soll, wenigstens finanziell. Asbest, einst wurde es als Wunderfaser bezeichnet, weil es so hitzebeständig ist und vielseitig eingesetzt werden kann. Erst später erkannte man, dass Asbest rasend gefährlich ist und die Fasern in der Lunge einen quälenden Erstickungstod bringen. Auch heute noch erkranken in der Schweiz etwa 120 Personen an den Folgen des Kontaktes mit Asbest. Und da nicht alle Betroffenen genügend versichert sind, hat Bundesrat Alain Berset im letzten Jahr einen runden Tisch eingesetzt, der eben eine Lösung für diese Asbestopfer finden soll. Das Resultat dieser Verhandlungen, es wird ein Fonds im Umfang von 100 Millionen Franken für die Asbestopfer geschaffen. Raphael von Matt von der Inlandredaktion, wer soll denn von diesem Fonds profitieren können?
Das sind Personen, die wegen Asbest an einem bösartigen Tumor erkrankt sind und die nicht beruflich Asbest ausgesetzt waren, sondern etwa, weil sie neben einer Baustelle wohnten, die Asbest verseucht war, oder Personen, die Kleider waschen mussten, einer Person, die Asbest verseucht war, also Personen, die nicht beruflich damit in Kontakt kamen. Und diese erhielten bisher nur sehr wenig Entschädigung, im Gegensatz zu Personen, die beruflich mit Asbest in Verbindung kamen. Denn jene werden von der Unfallversicherung entschädigt, jene Personen, die es eben nicht beruflich waren. Da geht es etwa um 20 bis 30 Personen im Jahr. Sie sollen jetzt eine einmalige Genugtuung von 118.000 Franken erhalten.
Wie können diese Menschen jetzt ihre Ansprüche geltend machen?
Das Ganze soll rasch und unbürokratisch ablaufen. Es wird neu eine Stiftung gegründet, die diesen Fonds verwaltet. Und an diese Stiftung können sich dann die Betroffenen wenden. Wichtig ist ja auch immer, dass man belegen kann, dass die Krankheit wegen Asbest ausgelöst wurde. Und da ist es medizinisch gesehen eine klare Sache, denn Asbest verursacht ein sogenanntes Mesothelium, ebenso einen bösartigen Tumor. Und das ist eben nur Asbest, der diese Krankheit verursacht. Die Betroffenen können also eindeutig belegen, dass ihr Leiden vom Asbest herstammt.
Wer wirft denn die 100 Millionen Franken auf? Also wer bezahlt?
Das ist in erster Linie die Wirtschaft, Firmen, die Asbest verarbeiteten, bevor es verboten wurde, dann auch die Versicherungsbranche, die Bahnunternehmen machen mit der Maschinenindustrie und der Bauwirtschaft. Da laufen die Gespräche noch. Es sind alles freiwillige Verpflichtungen. Und bereits jetzt hat man Zusagen im Umfang von 30 Millionen Franken erhalten. Der Start für diesen Fonds ist also gesichert. Dass aber nicht alles so ganz rund gelaufen ist am runden Tisch, zeigt folgendes Beispiel. Altbundesrat Moritz Leuenberger, der diesen runden Tisch geleitet hat, er hätte sehr gerne auch die Kantone in die Pflicht genommen. Die kantonalen Gebäudeversicherungen, die haben nämlich indirekt eine Mitverantwortung zu tragen. Wegen den Vorschriften zum Brandschutz wurde nämlich Asbest in den 70er Jahren so oft und auch in den 60er Jahren so oft verwendet. Und eben gerade diese kantonalen Gebäudeversicherungen, die haben sich diesem Prozess verweigert. Sie machen also nicht mit. Der runde Tisch wünscht aber, dass auch Bund und Kantone sich am Fonds beteiligen würden.
Danke für die Informationen, Raphael von Matt. Der Krieg in der Ukraine, Zwischenfälle mit Kampfjets über dem Baltischen Meer, militärische Drohgebärden dies und jenseits der russischen Grenze. Das Verhältnis zwischen der NATO und Russland ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Immerhin, jetzt reden die beiden Parteien wieder miteinander. Zum ersten Mal seit letztem Sommer tagt seit dem Morgen der NATO-Russland-Rat. Aus Moskau, David Nauer.
So richtig Zuversicht herrscht nicht. Schon die Terminfindung war eine quälend lange Angelegenheit. Die beiden Seiten konnten sich nicht auf eine Traktandenliste einigen. Jetzt trifft man sich ohne festes Programm. Man hoffe auf ein offenes Gespräch über die Sicherheit in Europa, sagte Alexander Gruschko, der russische NATO-Botschafter. Moskau möchte vor allem die geplante Aufrüstung der NATO in Osteuropa thematisieren. Das westliche Militärbündnis will mehrere tausend Soldaten ins Baltikum sowie nach Polen verlegen. Russland fühlt sich dadurch bedroht. Doch auch die NATO hat erhebliche Vorbehalte gegen ihren östlichen Nachbarn. Russland rüstet an seiner Westgrenze auf. Unter anderem verlegte der Kreml im Herbst Iskander-Kurzstreckenraketen ins Gebiet Kaliningrad. Zudem fliegen russische Kampfjets immer wieder provokative Manöver über dem Baltischen Meer. Vor allem die osteuropäischen Länder nehmen dies als militärische Drohgebärden wahr. So richtig in die Krise geraten sind die Beziehungen zwischen Russland und der NATO mit Ausbruch der Ukraine-Krise im Jahr 2014. Das westliche Militärbündnis hatte wegen der russischen Aggression gegen die Ukraine jegliche militärische Zusammenarbeit eingestellt. Nur langsam suchen die beiden Seiten jetzt wieder Kontakt. Am heutigen Treffen soll auch der Krieg in der Ostukraine zum Thema werden, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Viel Hoffnung auf einen Durchbruch gibt es aber wohl nicht. Stoltenberg bezeichnete den NATO-Russland-Rat als wichtige Plattform für den Dialog. Das ist nicht viel, aber immerhin etwas.
David Nauer. Eben auch die Ukraine-Krise soll am Treffen des NATO-Russland-Rates thematisiert werden. Wie viel erhofft man sich von den diplomatischen Bemühungen in der Ukraine selbst? Das fragte ich den pro-westlichen Politikexperten in Kiew, Kirill Savin.
Leider sehe ich das nicht sehr wahrscheinlich. Es gab sehr viele solche Treffen, Gipfeltreffen, Minister, Staatsoberhäupter. Wir haben schon alles erlebt, Minsk-Prozess. Leider kommt man nicht weiter.
Sie haben den Minsk-Prozess erwähnt. Der läuft ja weiterhin. Bei diesem Prozess versuchen ja Deutschland, Frankreich und die OSZE zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten und dem russischen ein Abkommen zu finden. Haben Sie auch dort keine Hoffnung?
Ehrlich gesagt nicht wirklich. Natürlich, es gibt auch gleichzeitig keine Alternative. Deswegen muss man versuchen, auch im Rahmen des Minsk-Prozesses was hinzubekommen. Aber das dauert viel zu lange und die Interessen liegen sowas von auseinander, von den Konfliktseiten. Und es gibt keine sinnvollen Mechanismen, wie man diese Interessen dann irgendwie unter einem Nenner bekommt. Dass ich relativ skeptisch bin, dass im nächsten Jahr ein großer Fortschritt in diesem Bereich zu beobachten wird.
Der Krieg im Osten des Landes geht derweil unvermindert weiter. Es wird weiterhin gekämpft. Wie stark beschäftigt das die ukrainische Bevölkerung?
Natürlich, das beschäftigt vor allem emotional Leute. Alle Nachrichten im Lande beginnen und enden hier mit kurzen Bericht, wie ist an der Front, wie viel Beschuss gab es da, wie viel Zivilbevölkerung sind verletzt oder getötet, wie viele Militärs sind um Lebens gekommen. Und das deprimiert Menschen. Das ist schon über 2 Jahre in dem Zustand. Und man sieht kein Ende, man sieht kein Licht am Ende des Tunnels. Und die Stimmung ist schlecht, vor allem auch wirtschaftliche Situation ist alles anderes als gut. Und das Dritte, man begreift jetzt schon, dass die Reformen und alle diese guten Dinge, die auf Maidan da aus der Bühne besprochen worden sind, bleiben leider nur die Rhetorik. Das System wurde nicht verändert, Oligarchie herrscht in der Ukraine und leider ist die Stimmung gerade jetzt ganz, ganz schlecht.
Das heißt, wirtschaftlich geht es den Leuten schlechter als vor den Protesten auf dem Maidan, wenn ich Sie richtig verstehe.
Ja, das kann man so sagen. Das ist in erster Linie auf große Abwertung der Nationalwährung zurückzuführen. Circa 60% Abwertung gegeben seit Maidan. Und die Gehälter sind ja mehr oder weniger gleich geblieben, vielleicht etwas gestiegen. Aber grundsätzlich sind ja Ukrainer, fast alle Ukrainer, eher Verlierer von diesem politischen Prozess, der Maidan heißt.
Wirtschaftlich gesehen ist dazu heute noch ein, man kann sagen, Erdstoß durchs Land gegangen. Das größte Geldhaus des Landes wird verstaatlicht. Was ist da der Hintergrund?
Ja, in der Tat, der Staat übernimmt diese Bank, weil die Bank ist hoch verschuldet. Da ist ein Riesenloch, finanzieller Loch in Bilanzen der Bank. Das ist circa 150 Milliarden ukrainische Hryvnia. Umgerechnet geht es um 5 Milliarden Euro. Und die Eigentümer von der Bank, vor allem Herr Kolomoyski, sehen sich nicht in der Lage, die eigene Bank zu retten. Aber da die Bank ca. 40% des ukrainischen Bankensystems ist, die Regierung kann nicht diese Bank einfach fallen lassen. Deswegen, die Regierung muss das übernehmen. Das wird sehr teuer kosten dem Steuerzahler, vor allem jedem Bürger und Bürgerin der Ukraine. Das ist eine ziemlich traurige Geschichte.
Ungewissheit, politische und wirtschaftliche Unsicherheit also in der Ukraine. Das war Politikexperte Kirill Savin aus Kiew im Rendezvous. Diese Fernsehwerbung für ein Waschmittel wäre bei uns heute undenkbar. Ein schwarzer Mann wird in eine Waschmaschine gesteckt und weiß gewaschen. In China sorgt eine solche Werbung nicht einmal für Kopfschütteln. Auch nicht, wenn ein Flugmagazin vor Stadtteilen Londons warnt, in denen viele Schwarze leben. Obwohl China groß in Afrika investiert, schauen viele Chinesen auf die Afrikaner herab. Politische Korrektheit kennt man nicht. Martin Aldrovandi.
Das ist eine ghanaische Fruchtbarkeitspuppe. Mohamed Chimo zeigt auf eine schwarze Holzfigur. Hunderte von Figuren, Masken und Trommeln stehen im Geschäft, hängen an den Wänden. Mohamed Chimo führt den Ghana-Pavillon in der Afrika-Halle in Iu, eine Millionenstadt an der chinesischen Ostküste. Iu ist bekannt für seine afrikanischen Händler, die in China Waren ein- und verkaufen. Vor 5 Jahren ist der Kanadier mit ghanaischen Wurzeln zum ersten Mal nach China gekommen. Hier verkauft der 56-Jährige Handwerkskunst aus Ghana und Landwirtschaftsprodukte wie Kakaobutter. Chinesische Großhändler können sich die Produkte hier ansehen und dann in Ghana bestellen. Mohamed Chimo trägt ein weites violettes Gewand. Er sitzt vor seinem Computer. Der Alltag hier sei für ihn nicht einfach, klagt er. Die Menschen würden auf ihn herabschauen.
You get into the bars. Early morning, as you just finish your shower, you know, and the woman you sit in a bus.
Du steigst in den Bus, am frühen Morgen frisch geduscht. Und dann siehst du, wie sich die anderen Passagiere die Nasen zuhalten. Die Botschaft ist klar. Sie wollen mir sagen, dass ich stinke. Das komme fast täglich vor, sagt Mohamed Chimo. Inzwischen habe er sich daran gewöhnt. Verletzt sei er natürlich trotzdem. Chinesische Freunde hat er in den 5 Jahren bisher keine gefunden. Der traurige Höhepunkt war für Mohammed Cimo die TV-Werbung eines chinesischen Waschmittelproduzenten. Darin lockt eine junge chinesische Frau einen schwarzen Mann zu sich, gibt ihm Waschpulver zu essen und steckt ihn in die Waschmaschine. Nach dem Waschgang steigt ein junger Chinese mit bleicher Haut aus der Maschine und blinzelt der Frau zu. Die Werbung hat nicht nur bei Mohammed Cimo Entsetzen ausgelöst. Der Clip ging um die ganze Welt. Vor allem amerikanische Medien bezichtigten China darauf des übelsten Rassismus. Dagegen wehrt sich Zhao Ziyang, Historiker an der Jinan-Universität für internationale Beziehungen. In seiner Forschung setzt sich Zhao mit den Beziehungen zwischen Afrikanern und Chinesen auseinander. Die meisten Chinesen haben gar keinen Kontakt zu Afrikanern. Sie sehen diese TV-Werbung deshalb auch nicht als rassistisch an. In den USA dagegen muss alles politisch korrekt sein. Das gibt es so bei uns nicht. Für Westler möge diese Werbung deshalb diskriminierend sein, sagt Zhao Ziyang. Doch ein chinesisches Publikum denke sich nichts dabei. Der gewöhnliche Chinese ist sich dessen überhaupt nicht bewusst. Er versteht nicht, weshalb es so ein wichtiges Thema sein soll. Der Ausländeranteil liegt in China bei weit unter 0,1%. Fremdenfeindlichkeit wird in Chinas Gesellschaft deshalb kaum thematisiert, weder von den Behörden noch in den Schulen. Eine Anti-Rassismus-Strafnorm, wie es sie in der Schweiz gibt, existiert in China nicht. Mohammed Cimo hat für die fehlende politische Korrektheit ein gewisses Verständnis. Schließlich gäbe es auch im Westen Rassismus, nur sei dieser meist subtiler. Aber solange die Chinesen nicht zugeben, dass Afrikaner diskriminiert würden, werde sich daran auch nichts ändern. Die Menschen hier wollen es nicht akzeptieren, aber es ist die Realität. Zuerst muss man das Problem anerkennen, erst dann kann man es lösen. Auf eine Lösung will er nicht warten. Mohammed Cimo hat genug von seinem Leben hier und fliegt zurück nach Kanada.
Und damit zurück in die Schweiz. Er ist nicht der Entertainer im Bundesrat und trotzdem brachte er die ganze Welt zum Lachen mit dem Satz «Lachen ist gut für Ihre Gesundheit». Bundesrat Johann Schneider-Ammann. Sein Präsidialjahr ist bald zu Ende. Was hat er erreicht? Lukas Schmutz hat das Jahr des Bundespräsidenten nachgezeichnet.
Bundespräsident Johann Schneider-Ammann war baff. Selbst Barack Obama kannte seinen berühmt gewordenen Satz zum Tag der Kranken im März. Die Art, wie er die Message an die Kranken vermittelte, dass nämlich Lachen gesund sei, hatte diesen Satz zum weltweiten Internetlacher gemacht.
Rire, c'est bon pour la santé. Selon un dicton populaire.
Er selbst hatte eine Weile gebraucht, bis er wieder darüber lachen konnte. Aber beim Treffen Anfang April mit Barack Obama im Weißen Haus tat er's, wie er später erzählt hat. Bei den Gesprächen mit Obama und anderen internationalen Topshots war Johann Schneider-Ammann froh, dass er den richtigen Ton fand. Mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel wohl am besten. Am Vorabend des vierten Treffens mit ihr im November sagte er,
die freundschaftlichen Beziehungen, die gibt es. Und das ist auch wichtig als Basis, um ganz offen miteinander darüber reden zu können, wie das Verhältnis der Schweiz zur Europäischen Union ausgestaltet werden soll.
Bei den Nachbarn gut Wetter für die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative zu schaffen, das hatte sich Schneider-Ammann zu oberst auf die Agenda im Präsidialjahr geschrieben. Und so versuchte er auch bei François Hollande, Matteo Renzi und anderen mehr, gute Beziehungen zu pflegen. Dass er bis zur Brexit-Abstimmung am 23. Juni kaum über Freundlichkeiten hinauskommen würde, das war ihm klar. Das Ergebnis überraschte ihn aber wie alle. Danach sagte er lakonisch:
Heute Morgen können Sie in Brüssel nichts bekommen als Schweizer. Heute Morgen haben die anderes zu tun.
Und allen war klar, dass das nun so bleiben würde. Im September, nach einem Treffen mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker in Zürich, blieb dem Bundespräsidenten als Antwort auf die Frage, ob er denn mit seinem präsidialen Hauptprojekt gar nicht weitergekommen sei, nur noch eine Art Durchhalteparole.
Doch, es ist schon nur deshalb ein Weitergekommen, weil wir festgestellt haben, die Frage ist im Raum, wir widmen uns der Frage, wir suchen die Antwort auf die Frage.
Die Antwort wurde schließlich nicht in Brüssel, sondern in Bern gefunden. Die eidgenössischen Räte entschieden sich bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative für eine Lösung, die Verhandlungen mit Brüssel gar nicht braucht. Dafür musste Schneider-Ammann nun kommentieren, dass der Verfassungssegen zu Hause nach seinem Präsidialjahr offensichtlich schief hängt.
Wir sind zufrieden, dass es diesen Weg gegeben hat, aber sind uns natürlich schon bewusst, dass der ursprüngliche Auftrag des Souveräns nicht im vollen Ausmaß umgesetzt werden konnte.
Als Folge der Berner Lösung gab es nun immerhin auf einem Brüsseler Nebengeleise eine frohe Botschaft.
Herr Juncker hat festgestellt, dass wir jetzt wieder dort sind, wo wir sein müssen, nämlich in einer guten, geklärten Forschungspartnerschaft.
Und die ist ein Herzensanliegen des Bildungsministers. Was Forschung und neueste Technologien langfristig bewirken können, ist für den ehemaligen Maschinenbauer bei Großprojekten wie etwa dem NEAT-Tunnelbau fast mit Händen zu greifen. Und so genoss es Schneider-Ammann sichtlich, dass die bombastische Eröffnung des neuen Gotthard-Bahntunnels im Juni in seine Amtszeit fiel und er sagte:
In der Schweiz und in Europa sind weiterhin epochale Leistungen machbar.
Nun bleiben noch ein paar Tage im Präsidentenamt. Unter anderem wartet er auf ein versprochenes Gespräch mit dem gewählten amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Und falls er tatsächlich anrufen sollte, ist Schneider-Ammann bereit, seine Message unmissverständlich rüberzubringen.
Please keep the markets open,
will er ihm sagen. Und das ist nichts weniger als das Credo von Wirtschaftsminister Schneider-Ammann, zu dem er nun nach dem Präsidialjahr wieder wird.
Johann Schneider-Ammann lässt im Tagesgespräch bei Mark Lehmann sein Präsidialjahr Revue passieren und erinnert sich auch an den Handshake des Jahres. Gleich auf SRF 1 und SRF 4 News nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Thomas Fuchs.
Der Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse ist nur teilweise zufrieden mit den Lohnverhandlungen für nächstes Jahr. Denn die Gespräche mit den Arbeitgebern hätten in vielen Branchen nicht die anvisierte Lohnerhöhung von 1% ergeben. Asbestopfer in der Schweiz sollen finanziell und psychologisch unterstützt werden, so die Meinung des Runden Tisches, den Gesundheitsminister Alain Berset ins Leben gerufen hat. Bis 2025 dürften rund 100 Millionen Franken benötigt werden. Und in Syrien haben seit dem frühen Morgen weitere rund 4.500 Personen den Ostteil der Stadt Aleppo verlassen können. Das meldeten die UNO und die rebellennahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Großbritannien.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.